Ihr werdet merken, dass die Hauptmessage ist eigentlich schon draußen. Also ich könnte jetzt eigentlich wieder gehen. Weil das Theater hat es wirklich so gut zur Geltung gebracht. Und doch möchte ich euch noch reinnehmen. Ihr habt den Text. Wer hat den Text schon mal gehört oder selber gelesen? Ezekiel 47. Nimmt mich schnell Wunder. 3. Ja, er ist recht unbekannt. 4. Aber ich kenne schon ein bisschen länger, vielleicht so 10 Jahre, habe ich ihn mal entdeckt in einer Jugendgruppe und ich finde es so cool. Und ich bin noch mehr begeistert, jetzt, als ich mich damit beschäftigt habe. Und ich habe Zelling gefragt, ob sie mir hilft. Und zwar tun wir sich illustrieren. Darum haben wir euch eben vorgebeten, damit es besser seht. Und ihr könnt sicher nicht alles lesen, aber es hilft von der Struktur. Und ihr dürft gerne am Schluss auch ein Foto machen, wenn es euch hilft. Heilung kommt aus dem Heiligtum. Es geht um den Ezekiel. Ein Mann, der hat etwa 600 Jahre vor Christus gelebt. Er ist aus einer Priesterfamilie gekommen. Also, oder man könnte sagen, aus einer Pfarrerfamilie wäre das vielleicht heutzutage. Und er wäre mit 30 berufen worden zum Priester. Also oft ist er verschleppt worden ins Exil. Und mit 30 ist er nicht Priester geworden, sondern Gott hat ihn gerufen als Prophet. Ezekiel hat zuerst in Israel gelebt, aber nachher in Babylon. Er war verheiratet, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass seine Frau sehr plötzlich am Fluss Cheba ist. Im Verlauf des Buches kommt das aus. Er hatte ein Haus am Fluss Chebar, also in Babylon, das wissen wir auch. Und ein bisschen modern ausgedrückt könnte man sagen, der Prophet war ein Strassenkünstler oder einer, der Theater gespielt hat auf der Straße. Ein Poet, ein Referent. Er hat das Reden von Menschen, von Gott, hat er zu den Menschen gebracht. Er hat sie ihnen verständlich gemacht. Genau, wir sehen, Selin ist hier am Steckbrief ausfüllen. Und wir sehen da, das tut sie nachher noch machen, dass er im Flüchtlingslager am Fluss Chebar ist. Jetzt Exil, das ist auch ein Begriff, den ich erklären muss, dass ihr es besser versteht. Das Exil ist eigentlich nichts Neues, das gibt es heute noch, das werdet ihr nachher merken. Zum Beispiel Aktionen wie der Trump, und ich möchte jetzt nicht mal nur auf ihn zeigen, aber er ist wirklich ein sehr aktuelles Beispiel. Der Trump, der loyale Personen in seine Regierung holt. Oder Russland, der Leute umsiedelt. Und so ähnlich ist es gegangen in Israel. Der David und der Salomo, das sind vielleicht Bekannte. Und da sind ganz viele Könige gekommen. Und nicht alle Könige haben Gott verehrt. Die meisten sogar nicht. Die sind gegen Gott gewesen. Und Israel, oder die Könige zuerst, aber nachher das ganze Land, haben immer mehr die anderen Völker vertraut. Zum Beispiel den Assyrer im Norden oder den Ägypter im Südwesten. Ihre Götter verehrt. Und darum ist 733 ein Teil vom Norden verschleppt worden. Also ein Teil. Das heisst, Tausende von Leuten sind abgeführt worden. Das sind die ganze Königsfamilie, die religiösen Führer, die Gescheiden, die Studierten, die das Land zum Wohlstandsland bringen. Die sind alle abgeschleppt worden. Und die einfachen Leute hat man zurückgelassen. Und dann hat man Leute genommen, und hat sie wieder eingesetzt in Israel, damit sie loyal sind. So hat man das gemacht früher. Eben heute macht man das auch. Russland hat ja auch schon ukrainische Kinder oder ukrainische Familien einfach umgesiedelt und gesagt, jetzt wohnt ihr da. Und hat sie dann verrusslandisiert, kann man sagen. Jetzt schaue ich da schnell, dass ihr da nicht zu fest in Stress kommt. Oder dann vor allem Zelli nicht, he? Genau, das kommt jetzt gerade. Vielleicht kannst du schnell auf die Seite gehen, dann können Sie es mal sehen. Wir müssen Sie dann nicht so mega schauen. Also ihr seht, Israel hat ganz viele Könige gehabt und sie haben Freundschaften geschlossen mit Assyrien, mit Ägypten. Und 140 Jahre später, also 597 vor Christus, ist wieder ein Teil verschleppt worden, ganz viele Leute nach Babylon in den Osten. Babylon ist im Irak heute und ist eine Stadt gewesen, früher etwa 80 Kilometer südlich von Bagdad. Die bösen Führer, alle, die ganze Oberschicht, Königsfamilie, die religiösen Führer, alle sind weggenommen worden. Und einer von denen war eben der Hesekiel. Der ist dann angesiedelt worden am Fluss Chebar. Und die grosse Frage, berechtigte Frage, die Leute gestellt haben, sind sie, warum? Warum lässt Gott das zu, dass wir wegziehen müssen? Warum? Ist unser Gott weniger stark als die anderen Götter? Warum passiert so ein Leid uns? Aber ich bin sicher, dass auch Gott gefragt hat, ihr anderen Völker mehr als mir. Die grosse Warum-Frage war. Und darum sind die Propheten wie Hesekiel mega wichtig, weil Gott hat zu ihnen geredet. Oder zum Prophet geredet. Und der Prophet hat es den Leuten gesagt. Und er hat gesagt, wenn ihr anderen vertraut, dann sagt Gott, ja gut, dann sollen die anderen auch schauen. Es ist eine Konsequenz von eurem Handeln, von eurer Sünde. Weil ihr habt nicht so gehandelt, wie ich es will, sagt Gott. Ihr seid nicht barmherzig gewesen zu den Witwen, zu den Waisen und zu den Kindern. Ihr habt nur für euren eigenen Vorteil geschaut und darum müsst ihr gehen. Aus all diesen Visionen und Reden und diesen Künstleraktivitäten hat Hesekiel ein Buch geschrieben. Und das hat 5 Teile gehabt. Zuerst ist die Einleitung und Berufung, wie ist Hesekiel gerufen worden. Dann geht es um den Fall von Jerusalem. Wir müssen wissen, dass dann, wo das Verschleppen war nach Babylon, ist zwar vorher die Stadt belagert, aber sie war noch nicht zerstört zu dem Zeitpunkt. Sie wird erst noch zerstört. Aber Gott sagt, hey, es wird komplett im Erdboden gleich gemacht. Der Tempel wird vernichtet, Jerusalem wird vernichtet, alles wird weg da. Aber dann macht Gott auch ein Gericht gegenüber allen anderen Völkern. Weil die anderen Völker müssen nicht das Gefühl haben, dass sie einfach so wegkommen. Sie haben nämlich auch sehr viel Leid verursacht. Und dann erzählt Hesekiel zu der Wiederherstellung von Israel. Auch dann sagt Gott wieder, ich bringe euch wieder zurück. Ich hole euch wieder zurück. Und auch die eure Feinde, die jetzt das Gefühl haben, sie triumphieren, die werden auch ihren Preis müssen zahlen. Und am Schluss möchte ich eine neue Ordnung anstellen. Ich möchte, dass es wieder neu anfängt. Ich möchte einen neuen Tempel und ich möchte, dass ihr lebt nach Also zuerst sagt Gott, Jerusalem wird fallen oder Jerusalem wird und dann alle anderen werden auch fallen und dann wird Israel oder Jerusalem wieder aufgerichtet und dann gilt die neue Ordnung für die ganze Welt. Was ich auch erklären muss, was mega wichtig ist, ist der Tempel. Der Tempel ist das Haus von Gott. Früher, als Israel noch in der Wüste war, war es die Stiftshütte. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört im Religionsunterricht oder gelesen oder was auch immer. Es war ein Zelt, wo Gottes Gegenwart war. Und dann ist es später ein Haus geworden. Und politisch war es auch ein Staatssymbol. Das ist, wie wenn wir sagen, oder wenn Britnauer stolz sind, und ich würde sagen, das dürfen sie auch, auf ihre Kirche. So war Israel stolz auf ihren Tempel. Und den Tempel hat man investiert, den hat man in Stand gehalten, den hat man viel mit Gold verziert. Und man hat auch den Staatstresor drin gehabt. Also das Gold war dort innen versteckt oder einfach platziert gewesen, weil dort hat es immer Leute gehabt. Die Menschen, die dort gearbeitet haben, waren Priester und Musiker. Und heute haben wir in der Kirche ja auch. Der Tempel war auch ein Haus vom Gebet, von der Ruhe, von der Kommunikation mit Gott, von der Lehre. Die Menschen haben dort gelehrt, was es heisst, mit Gott zu leben. Ja, jetzt musst du ganz kurz warten. Ah, super, ja. Genau, es hat, das ist der Tempel. Und das spannendste Detail für die, wo bin ich? Im Garten Eden. Ganz am Anfang von der Bibel. An dem Baum vom Leben und an dem Baum von der Erkenntnis. Und wenn man in den Tempel reingegangen ist, war es in einem Vorhof drin. Also ich kann jetzt die Zelle nicht zeichnen, das ist schwierig, da dreidimensional. Aber es war ein Vorhof und dann ein Gebäude. Und da sieht man es noch einmal. Man hat den Vorhof, den äußeren Vorhof und dann einen inneren Vorhof und dann hat es ein Heiligtum und ein Allerheiligtum gehabt. Und man kann sich jetzt sehr gut merken, dass Simon gestern gelacht hat, zähle ich noch. Weil ab jetzt wisst ihr, dass AHV Allerheiligtum, Heiligtum und Vorhof heisst. Genau. Das ist so ist ein Tempel aufgebaut gewesen. Und da hat es einen Vorhang gehabt. Der ist übrigens bei der Kreuzigung von Jesus ist der zerrissen worden, von oben nach unten. Und ins Heiligtum haben schon nur Priester dürfen, gewisse. Ich nehme an, ich habe es nicht mega nachgeforscht, aber ich nehme an, dass der Zacharias, der Vater von Johannes, ist ins Heiligtum gegangen und schon der ist ausgelost worden. Also das war mega geschützt gewesen, wer da rein darf. Und ins Allerheiligtum hat nur ein Mann, nämlich der Hohepriester, einmal pro Jahr dürfen, am Yom Kippur-Tag. Das Allerheiligtum, die Präsenz von Gott, wo so die Bundeslade hatte, mit dem Gesetz und zwei Engeln, dort hat niemand rein dürfen. Einmal pro, also einmal im Jahr. Und wie schon vorher gesagt, also das Volk war auch ein bisschen eingebildet auf ihren schönen Tempel. Und sie gesagt, je schöner der Tempel, desto grösser ist Gott. So, das war das menschliche Denken gewesen. Das ist wie wenn wir sagen, wir müssen alles investieren in schöne Fenster. Die Hauptsache, die Leute sehen, wie schön und gut unsere Kirche ist. Aber der Gottesdienst ist nicht so wichtig. Und das hat Gott gesagt, das ist nicht okay. Gesehen hat in seiner ersten Vision, oder seiner ersten Traum, oder ja, Vision, Bild, Gottes Gegenwart. Das ist sehr ein komplexes Bild beschrieben, das können wir gar nicht so zeichnen, wir zeichnen es einfach gelb. Aber Gottes Gegenwart hat den Tempel verlassen und ist bis nach Babylon gekommen. Also der so im Allerheiligtum ist und niemand hat dort hin dürfen, die Gegenwart kommt aus dem Tempel raus bis nach Babylon. Und am Ende des Buches kehrt sie sogar wieder zurück zum Tempel. Aber das Krasse ist, dass ich jetzt fast nicht glauben konnte, dass Gottes Gegenwart in die Fremde kommt, in den sündvollen Ort. Dort, wo so viel Leid passiert. Aber es ist ja so. Gott kommt mit, egal wo du gehst. Er ist da. Seine Gegenwart kommt mit. Jetzt die Vision, die wir vorher gehört haben, im Kapitel 47. Wir müssen wissen, Kapitel 40 weg bis 48, das ist der letzte Teil des Buches. Und zuerst wird der neue Tempel beschrieben. Und man sieht, er hat ein Tor, ein Nordtor, das haben wir auch gehört im Text, ein Südtor und ein Osttor. Und das Osttor wird nachher geschlossen. Das hat damit zu tun, weil Gottes Gegenwart kommt von Babylon, also vom Osten, das sehen wir das nicht, vom Osten kommt es zurück in den neuen Tempel und dann wird das Tor zugemacht. So, als ob Gottes Gegenwart nicht mehr weggeht. Er bleibt jetzt da. Also wird der Tempel beschrieben in diesem Buch, in den genauen Massen wird beschrieben, was die Priester denn neu zu tun haben, wie das neu gedacht wäre. Nämlich nicht egoistisch, sondern liebevoll miteinander, füreinander. Und dann im Kapitel 43 kommt eben Gottes Gegenwart zurück in den Tempel. Und dann, er steht im Vorhof und er sieht wie Wasser. Und müssen wir jetzt nicht behaften, ich habe es so gut, wie ich es im Kommentar gesehen habe, habe ich den Fluss eingezeichnet, weil man kommt nicht ganz draus. Und ich habe noch nie das Bild gefunden. Ich weiß nicht, ob man es genau wissen. Jetzt kannst du kurz warten. Der Ezekiel steht da, Tor raus, Wasser aus dem Heiligtum rausfliessen. Dann führt der Engel ihn durchs Nordtor raus, wahrscheinlich etwa da hin, Und der Fluss fließt an der rechten Seite vom Tempel Richtung Osten. Jetzt kannst du wieder machen. Richtung Osten durch das Kidron-Tal, das ist so ein Wüstental durch, bis ins Jordantal und dann ins Tote Meer. Und das Besondere ist, alle 500 Meter misst der Engel oder der Mann dem Hesekiel die Breite. Zuerst ist es knöcheltief, dann knietief, dann hüfttief und am Schluss so breit, dass er schwimmen müsste. Aber wir wissen, ein Fluss wird nur breiter oder hat mehr Wasser, wenn es zufließt. Es kann nicht plötzlich breiter werden, aber der Fluss wird es. Das zeigt so die Kraft von dem Wasser, das zeigt es auf eine wunderbare Art. Und alles, was mit dem Wasser in Berührung kommt, wird verändert. Es lebt. Sogar das tote Meer. Das tote Meer wird lebendig. Oder Leben kommt ins tote Meer rein. Bäume dort links und rechts mit Früchten zum Essen, wo es monatlich gibt. Ich glaube, ich kenne kein Land, wo monatlich Ernte reinholen kann. Das ist mega krass. Und Blätter, die immer da sind zur Heilung. Alles, was mit Gottes Präsenz, mit dem Wasser in Berührung kommt, wird heil. Darum, Heilung kommt. Ich begeistere den Text schon länger und ich möchte so ein bisschen mehr auf Heilung eingehen, was es genau heisst. Aber zwei Sachen noch eins. Gott ist da. Seine Gegenwart kommt mit. Sie bleibt nicht in dieser Kirche. Sondern sie kommt mit, sogar an Orten, wo man nicht denkt. Das kann sein, dass du eine Reise machst, dass du ein Auslandjahr machst, einen Einsatz. Es kann sein, dass du einen neuen Job anfängst, dass du in eine neue Lebensphase kommst, wo du nicht weißt, wie es wird. Gott kommt mit, er ist da. Sogar wenn wir im Gefängnis landet, wo wir selber die Schuld sind. Gott ist da. Und was ich auch so krass finde, das Allerheiligtum, niemand hat rein dürfen. Und plötzlich fließt Gottes Gegenwart raus. Er kommt. Nicht mehr wir müssen kommen und uns reinigen und müssen vom richtigen Ort abstammen, sondern Gottes Gegenwart kommt raus zu uns. Und wir werden es später noch sehen, oder dann kannst du es hinschreiben, Jesus Christus ist eigentlich das Wasser. Das steht im Neuen Testament. Jetzt heilig, vollständige. Nach der Definition von der WHO ist es ein Zustand vom vollständigen körperlichen, geistigen, sozialen Wohlbefinden. Es ist mehr als frei sein von Krankheit. Also nicht hauptsächlich, du bist nicht krank. Es ist nicht ein Minus, sondern es ist ein grosses Plus. Das sagt sogar die WHO. Gesundheit ist mehrdimensional. Und auch die Bibel, sie hat zwar kein wirkliches Wort für Gesundheit, das ist ein moderner Begriff, aber auch die Bibel redet von Heil, von Wohlergehen, ein umfassendes Wort. Leben, zurückkehren, vollständig sein, geheilt werden. Vielleicht noch das da. Und wenn wir jetzt den Fluss nochmal anschauen, der Fluss fließt aus dem Heiligtum und wird immer grösser. Er hat so eine Kraft, dass er innerhalb von 2 Kilometern von Knöcheltief auf Schwimmtiefe kommt. Das Wasser fließt ins trockene Meer, ins Tote Meer. Und ich habe mal nachgelesen, das Tote Meer heisst, also man denkt ja, das ist tot, es hat gar nichts drin. Heute weiss man, dass es Eizeller drin hat. Aber Eizeller, kein Fisch. Und die Bibel redet davon, dass es sogar Fisch gibt, mehr oder gleich viel wie im Mittelmeer. Das muss gewimmelt haben von Fisch, farbigen Fisch. Es hat im Mittelmeer einen Salzgehalt von 3,8%. Im Toten Meer ist es 10-mal so viel. Also es ist wirklich, wirklich salzig. Und gleich, wenn das Wasser, das heilige Süßwasser ins Toten Meer hineinfließt, verwandelt sich das. Es schafft alles, sogar das Tote Meer wieder süß zu machen, dass Fisch hineinleben könnte. Es erinnert einem so ein bisschen in der Farbe und in der Größe an der Schaffung der Welt. Und für die, die die Bibel ein bisschen besser kennen, ganz am Anfang bei der Schöpfung geht es um Flüsse, um Vögel natürlich, von der ganzen Schöpfung. Und am Schluss der Bibel geht es auch um einen Fluss und auch um Bäume. Also es sind Bilder, die immer wieder vorkommen. Und spannend ist ja, dass die, das habe ich erst gestern noch beim Lesen gemerkt, es heisst, die Früchte kommen alle Monate, also ganz häufig können wir essen und geniessen und essen und geniessen. Und die Blätter, die werden nie welk. Das ist nicht wie bei uns, wenn man Laub muss zusammensammeln. Das machen unsere Kinder so gerne im Moment, aber die können nicht wischen, weil es gibt keine Blätter, die runterfallen. Das heisst, wenn du Heilung brauchst, dann kannst du die Blätter holen. Und vielleicht muss man auch mehrmals Blätter brauchen. Es ist ein bisschen wie Salbe, wo man mehrmals drauf auflegen muss. Und wir lernen, dass Heilung kann manchmal plötzlich sein, wie bei den Fischen, die ganz schnell kommen. Und vielleicht ist aber Heilung auch ein Prozess, der langsamer ist, der Zeit braucht. Und was wir auch lernen von diesem Bild ist, die Bäume haben Früchte. Es geht nicht nur darum, dass Gott sagt, Hauptsache du bist jetzt wieder gesund, sondern er will, dass wir dann auch leben können und Leben im Überfluss haben, dass wir das geniessen können. Und die Früchte essen. Also wir haben gelernt, Heilung kommt zu uns durch Gott. Und zwar in vollstem Mass. Jesus Christus ist auch so ein, ist eigentlich das Beispiel, oder? Jesus kommt zu uns. Und in Johannes 4 sehen wir, dass Jesus am Brunnen steht und zu einer Frau sagt, gibst du mir bitte ein bisschen Wasser? Und sie gibt ihm das und dann sagt Jesus, dann hast du nicht mehr Durst. Dann gibt es Leben im Überfluss. Aber, das haben wir auch vorgemerkt beim Theater, trinken müssen wir selber. Wenn ihr vorher das Becherli in die Hand bekommt mit dem Wasser, aber nicht getrunken habt, dann hat das Wasser nicht geschmeckt. Trinken müsst ihr selber. Ein kurzes Beispiel zum Schluss. Eine Freundin von mir hat erzählt von einer Frau, die hat sich dafür interessiert, was Vergebung genau bedeutet. Und die Freundin hat es erzählt. Vergebung heisst loslassen, Vergebung heisst empfangen und wieder loslassen. Und ein paar Wochen später hat die Freundin die Frau wieder getroffen und sie hat sie fast nicht mehr erkannt. Weil die ist also fast hüpfend dahergekommen. Sie hat gestrahlt und gesprudelt vor Energie. Und sie gesagt, ich habe es gemacht, ich habe es umgesetzt. Ich habe meinen Leuten vergeben, ich habe losgelassen. Und es hat so viel verändert in mir. Die Beziehung zu meinen Leuten ist so anders geworden. Und sie hat verschiedene Projekte, wo sie vorher keine Energie hatte, hat sie können anpacken. Und das meine ich, wenn ich, oder meine auch die Bibel, wenn wir sagen, Heilig, das ist nicht nur, jetzt bist du nicht mehr verschnupft, sondern es bedeutet Lebensqualität, lebensspendend, lebenserhaltend. Es ist etwas mega Cooles. Aber trinken müssen wir selber. Wir müssen zu Jesus kommen und sagen, schau, da brauche ich Heilung. Und das kann sein, das ist das kleine Dreieck, jetzt könnt ihr schauen. Es kann sein, dass Heilung bedeutet mit Gott. Vielleicht musst du mit Gott ins Reine kommen. Sachen aus dem Weg räumen, Verhaltensmuster, die nicht okay sind. Vielleicht angehen, vergeben mit anderen Menschen. Heilig angehen, vergeben oder dich entschuldigen. Oder vielleicht geht es auch um dich selber. dein Selbstbild, dein Selbstwert. Zerstörerische Handlungen. Und da meine ich nicht nur, keine was, ungesundes Essen oder körperliche Sachen, sondern einfach auch deine eigene Wahrnehmung, deine Gedanken. Hast du dich selber auch gern? Weil nur dann kannst du andere auch gern haben. Gott möchte das Wasser geben, aber trinken musst du von ihm selber. Ich glaube, wir lassen es so. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr gerne am Schluss noch kommen. Ihr dürft es gerne fotografieren. Aber noch wichtiger ist, dass ihr das Wasser trinkt.